Warlock Dilemma. Charmeur, Zeitzeuge, ein Freund biersinniger Geselligkeit. Auf seinen unzähligen Kulturexpeditionen traf er auf schillernde Paradiesvögel und Koryphäen ihres Fachs. Er kam als durstiger Fremder und blieb als Freund. Für sie tritt er nun einen edelmütigen Schritt zurück und hört ihnen zu. Nehmen Sie Platz und machen Sie es sich bequem beim Kamingeflüster mit Warlock Dilemma.
Wir lassen das einfach laufen und tun so, als wäre es nicht an.
So wie beim BKA immer auch.
Erstmal Prost.
Irgendwas so, wir nehmen keine Drogen.
Okay, du musst mal erklären, was wir hier trinken.
Wir trinken hier Apfelwein, Frau Rausche, gut, für den Postmann muss ich jetzt auch nicht Reklame machen, ist aber so eine gängige Marke hier, also eine große Marke in Frankfurt, und Apfelwein, Bubblewasser ist einfach so hier das lokale.
Das gehört ja einfach, das so Wasser, wie das tägliche Wasser, was man
ganz hier. Ganz genau.
Also man muss jetzt auch sich nicht schlecht fühlen, gut, jetzt haben wir es schon um 5 Uhr. Das ist normal, dass man schon nachmittags so ein Appleboy sich genehmigt,
oder? Ja, also ich...
Ab wann wird's asozial so mit...
Asozial wird's hier nie. Also es geht hier immer gesittet zu. Was meinst du genau jetzt mit asozial?
Naja, dass man sagt so, oh Gott, der hat um 10 ist es und der trinkt schon Appleboy.
Ja gut, das ist ja, also da gibt's keine Richtlinie. Das gibt, ja. Genau wie bei euch in Berlin, da stehen sie auch schon morgens um 5 Uhr am Kiosk. Das ist hier auch nicht anders, aber so... Apfelwein, Lokale und so, die machen halt schon nachmittags auf, ja. Das ist ganz klar.
Das ist mir sehr sympathisch.
Ja.
Wir müssen ja dazu sagen, wir haben ja schon mal ein Gespräch gehabt, ne? Und da hast du ja quasi mit mir den großen Hessentest gemacht und der bestand worin? Kannst du dich noch erinnern?
Ein Bembel haben wir getrunken, das weiß ich noch.
Und dann hast du gesagt, wenn ich das vertrage, dann habe ich so quasi den Hessentest bestanden, so, ne?
Ja, also
wenn ich keinen Durchfall kriege oder irgendwas.
Genau. Die Magda hatte da eine Freundin von uns. Da hatte da sehr große Bedenken. Gibt es dem nicht zum Trinken? Ich sag, nein, der Mordi, der hat schon hier mal in Frankfurt gelebt.
In Frankfurt gelebt. Mein Vater hat hier mal gewohnt.
Genau.
Aber so die, ich denke, ich habe schon mittlerweile einen ganz robusten Magen, was so Spirituosen und alkoholische Getränke betrifft.
Nee, ist aber in Hessen wirklich so, also Handkissen mit Musik, da sind dann Zwiebeln dabei, die schlagen auf den Magen, dann Apfelwein hat viel Säure. Dann grüne Soße mit Eiern.
Oh, das liebe ich ja.
Hessenschnitzel sind auch viel Zwiebeln dabei.
Ja. Und
das sind alles so Sachen, wenn du das dann alles kombinierst, als nicht Frankfurter, sage ich jetzt mal, kann es im wahrsten Sinne in die Hose gehen dann. Ne? Aber ja.
Auf jeden Fall. Nee, übrigens, dein Tipp, du hast ja mal, glaube ich, mal irgendeinen Kraftsport-Tipp gegeben, hier auch mit Handkäse.
Ja.
Das mache ich mittlerweile auch. Also ich fresse halt wirklich
Harzer Handkäse. Harzer Käse kommt ja so aus.
Genau, so einen kompletten Harzer Käse.
Das Gleiche, ja.
Und das ist sehr nahrhaft und auch, falls die pumpenden Zuhörer unter euch das noch nicht als Tipp kennen, es hat einen hohen Eiweißgehalt.
Ja, also ich glaube 99% ist Eiweiß und so, und der Ton, also mein alter Rap-Partner Tönche hat es dann auch einfach so gegessen.
Ja, ja, mach ich auch.
Mit Musik ist dann mit Essig und Öl und Zwiebeln.
Ja.
Schmeckt natürlich besser, aber wenn den so isst, ist auch sehr sättigend.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch sehr, also ich finde es jetzt nicht irgendwie unangenehm. Kommen wir mal zur Thematik. Wir hatten, wie gesagt, schon einmal das Vergnügen, quasi den Podcast aufzunehmen, aber leider aus technischen Gründen konnte man das nicht verwerten. Deswegen haben wir uns nochmal getroffen, was mir natürlich auch eine große Freude ist. Jedes Treffen mit dir, Izzy.
Wir können es ja sagen, BKA hat es beschlagnahmt am Ende.
Richtig. Nee, aber wir haben da damals so ein bisschen, natürlich sind wir in der Geschichte zurückgegangen. Weißt du überhaupt, wann das letzte Interview generell zum Thema Musik bei dir, wie lange das her ist? Oder?
Boah, das ist ewig her.
Gab es dann schon den Euro?
Nee, gab es, glaube ich, in der Tat nicht. Das waren noch schon in D-Mark-Zeiten.
Ja.
Und da war dann aber auch immer der Ton dabei. Also du hast jetzt, also es ist ja so, du hast ja diese Unsumme bezahlt. Und
ja, natürlich.
Du hast ja keine Kosten, Mühen. Und, das ist eigentlich wirklich so das erste Mal, dass ich so ganz allein mit jemandem darüber rede und es aufgezeichnet
wird. Ja, ja, ja. Du hast ja auch versucht, den Ton noch dazu zu holen heute, aber der ist tatsächlich, kann man sagen, Rap-Rentner und raus aus dem Ganzen.
Ja, sagt er immer selber, das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, der Ton, der Rap-Rentner oder so, ja. Ist ja noch leicht jünger als ich, ein Hauch jünger als ich, mein kleiner Bruder, der mir auf den Kopf spucken kann. Aber er sagt ja auch selber so, er ist in Rente und...
Na, dann lass uns doch vielleicht nochmal so in der Geschichte auf den Zeitstrahl zurückgehen. Wie ging denn das los?
Zeitstrahl. der Mittelstrahl, ja.
Wie ging denn das bei dir los, so generell mit Hip-Hop? Also ich weiß, du bist zum Rap gar nicht mal... Oder es gab noch eine Vorstufe bei dir mit dem Beatboxen.
Ja, das... Klar.
Genau. Möchtest du vielleicht so ein bisschen was zu den Anfängen generell erzählen, zu Frankfurt?
Also ich habe jetzt gerade noch mal, gestern ist mir eingefallen, auch, es gab so ein Lied, wo ich dann, kannst du ja auch schon sagen, da wurde dann gerappt, dieses Say Captain, Say What? Say Captain, kennst du das?
Ich sag, ja.
Das ist steinalt und das war auch absolutes Lieblingslied damals.
Vielleicht bin ich dann doch zu jung dafür.
Ich will dann nicht sagen, wie alt ich da war, aber ich war da auch ziemlich, ziemlich jung. Ich war auch mal jung, ja.
Richtig.
Und das waren so die Anfänge halt in der Amisiedlung, bist halt nicht da drum herum gekommen. Ich bin auch mehr mit den Schwarzen dann um die Häuser gezogen als mit den weißen Amis. Ich weiß auch nicht, wie sich das ergeben hat,
ja.
Aber war einfach so gewesen.
Ja.
Die ganze schwarze Musik, also.
Mhm.
Und dann, wo es dann mit Hip-Hop, also mit Rap losging und so.
Wann war das ungefähr so zeitmäßig?
83, 84 ging das schon los. Also ich weiß jetzt, kannst du auch so sagen, 82 waren dann auch so. Ring My Bell von Du bist doch, du hast doch das.
Ey, ich kann mir den Namen nicht merken, habe ich hier schon.
Das eine Lied da, das war.
Ring My Bell.
Dieses Boom.
Genau, ja.
Boom. Das war als Kind schon so ein Lieblingslied von mir. Und ja, das war schon.
Das war so ein Einfluss. Und
ja.
was ich mich da frage, ist, gab es auch, sage ich jetzt mal, schon so zu der Zeit so im Stadtbild von Frankfurt so Graffiti und so? Oder
nee, Graffiti kam schon echt später.
Später, ja.
Also ich weiß noch, wo es dann richtig so die ersten Pieces gab. Und dann so sind wir extra dann von hier nach Bornheim gefahren und so, ey, muss gucken, da ist ein Graffiti gesprüht worden.
Yeah.
Und so, weißt du? Und das war, und jetzt ist hier alles voll und
genau.
Auch gar nicht mehr so mit Liebe, sage ich manche Sachen.
Ja.
Das geht raus an die. Nein, das sag ich jetzt nicht. Sag es nicht.
Wir wollen keinen Beef haben.
Aber also kann man schon sagen, so die stationierten US-Soldaten, das war schon so dein Entry zum ganzen Rap-Ding. Und dann kam ja dann irgendwann Beatbox. Wie muss man sich das vorstellen? Also es gab hier Jams, Veranstaltungen oder.
Ja, Beatbox war so. Wir sind natürlich alle ins Kino gerannt, wo dann Beat Street war und so. Mhm. Und dann ist die Szene da von Treacherous Street, wo die über Weihnachten da rappen und so. Unten kommt dann Doggy Fresh raus, macht das Klicken. Und dieses Klicken, das konnte ich schon immer als Kind so. Und oh, krass. Und dann habe ich das halt nachgemacht. Und in der Ami-Siedlung, dann kamen die Fat Boys. Die Flame muss ich dann auch grüßen jetzt bei der Gelegenheit. Der hat dann das erste Tape von Fat Boys mitgebracht, wo du dir dann gezogen hast. Und dann hast du das nachgemacht. Und in der Ami-Siedlung hatte ich dann schon meine ersten Battles auch mit Leuten. Und hast dann dir Sachen von denen abgeguckt und gegenseitig. Und das Klicken konnten nicht viele.
Achso, das heißt, die waren schon so weit drin, dass die euch auch was beibringen konnten?
Ja, jeder hat dann so ein Beat gehabt oder
sonst was.
Und dann,
nicht schlecht.
Das ging ziemlich relativ schnell, weil du hast einen ganzen Tag hast du dann auch Beatbox gemacht und so, wo du hin bist, so wie wenn andere Leute ein Liedchen pfeifen oder so. Was gibt's da zu lachen, Herr Falco?
Ich stelle mir das gerade vor, wie
der so kleine Itzi.
Und die Leute denken sich, was machst du?
Achso, die wissen ja gar nicht, wie scheiße ich bin. Der ist von Konkret Finn, ja. Das weiß ja auch kaum jemand.
Ja, genau.
Bis hier auf den.
Ja, wir sind heute mal in einer. Wollen wir sagen, wo wir sind?
Ja, ne? Ja, können wir sagen. Eat and Art in Frankfurt.
Genau.
Ist immer sehr, ja, sehr lecker hier zu essen und zu trinken.
Und hier trifft man dich, hier trifft man den Is auch an.
Ja.
Genau, alles da. Ja, ey, stimmt, die Introduction habe ich voll versemmelt diesmal, aber ich werde ja natürlich im Vorfeld sagen, beziehungsweise groß ankündigen, wer es ist. Eine Frankfurter Rap-Legende, ne, das geht runter wie Öl.
Hip-Hop-Legende, ja. Also ja, Rap, also auf Rap will ich mich nicht so reduzieren. Weil, ja, ich habe ja mehr gemacht und habe mich auch nie so richtig krass als den Rapper, so wie dich oder Ton. Ihr seid ja viel, viel härter. Ich bin halt ein Hip-Hop-Chart gewesen schon immer und kann trotzdem besser rappen als so manch andere, muss ich sagen. Jetzt so.
Ja, aber ich meine, zum Beispiel, was halt lustig ist, ich habe, glaube ich, das erste von dir gehört, auf dem, es gab mal bei Azad so ein Feature. Und das, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich danach nicht erst sogar auf Konkret Finn gestoßen bin, weil es dann irgendwann mal so Anfang der Nullerjahre so ein Repress gab.
Wer war das denn?
Genau, ja, aber ich war halt mega, mega geflasht. Also das, ja, weißt, das weißt du ja auch bestimmt, dass ihr, was ihr quasi in den 90ern gemacht habt, für viele halt auch mega inspirierend waren. Die Berliner Leute, also gerade hier das ganze Team MOR, Savasch, die haben ja quasi euch immer als große Vorbilder und als vielleicht sogar einzige Deutschrapper, die sie akzeptieren, angesehen. Habt ihr das mitbekommen?
Ja, hast du dann schon mitbekommen, auch gerade Savasch dann. Nein, also Savasch habe ich dann auch den Beat vom Plattenpapst, mit dem waren wir ja nicht so koscher.
Okay.
Wir haben ja irgendwann mal die...
Kommt jetzt zum Thema Beef.
Wir sind immer bei Beef, Konkret Film, wir haben ja echt früher echt alle gehatet, weil es war wirklich so nach dem Motto, die wollen uns hier die Wurst vom Brot klauen, haben sich dann geprüft und ich sehe es auch heute noch so.
Ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen, dass sich da andere Lorbeeren anstecken, die sie gar nicht verdient hatten.
In welcher, im Sinne von so Street-Rap-Veteranen oder in
welchem? Ja, überhaupt so, auch Deutsche, wir haben unsere... ist natürlich unser Versagen gewesen, sage ich jetzt mal, dass wir so spät unser Zeug rausgebracht haben. Aber wir haben auf Deutsch, wir haben nie, Ton und ich, wir haben nie auf Englisch gerappt, wie die meisten vorher. Wir haben dann direkt aus dieser Verlegenheit, weil wir nicht so gut Englisch konnten und es halt auch ganz klar gesehen haben, ey, bis wir was auf Englisch geschrieben haben oder sonst was, haben wir dann auf Deutsch angefangen zu rappen. Einfach aus dem Grund, weil wir eigentlich ein Beatbox-Team waren. Ton war mein Schüler und wir haben dann immer am wenigsten Gage von allen bekommen, was link war, haben dann für die anderen haben wir uns dann immer, und weil ich einen Ton mitgenommen habe, musste ich dann meine geringe Gage dann auch noch teilen.
Das heißt, weil ihr Beatboxer wart und mitbekommen habt, was weiß ich, die Rap-Acts kriegen mehr Geld, habt ihr gesagt, dann wollen wir auch selber rappen?
Ja, nicht nur, weil die mehr Geld bekommen hatten, wir wollten dann auch wirklich dann unabhängig, autonom von den ganzen anderen Pennern sein.
Wer war denn da zu der Zeit, wo ihr quasi noch gebeatboxt habt, als Rapper unterwegs? Also damit man das auch mal so ein bisschen einordnen kann. Zu welcher,
auf Englisch dann?
Ja, die dann quasi auf derselben Veranstaltung waren.
Also ich komme ja vom Beat Over the Crown, dem gerade nochmal Moses grüßen, mit dem haben wir ja kurz vorhin telefoniert.
Da war auch Turbo B mit?
Turbo, genau. War ja auch mit, im Turbo habe ich auch Beatbox-Shows dann früher gemacht. Das war dann so mein Master, obwohl wir so einen ganz unterschiedlichen Stil hatten und so. Ja.
Also diese Leute haben dann ihre Shows performt und ihr wart quasi so das in Anführungsstrichen Beatbox-Beiwerk.
Ja, so der Party-Gag und hast dann mal für den einen Beatbox gemacht. Dr. D zum Beispiel von Bionic Force, wo ich auch drin war dann später. Der hat dann drauf auf meinen Beatbox gerappt und so. Du bist ja als Beatboxer bist ja eigentlich dazu da, ein bisschen so den MC zu unterstützen, was er heute machen und ja.
Und das, wann kann man denn ungefähr so zeitmäßig sagen, wo ihr dann angefangen habt, so die deutschen Texte zu performen oder zu schreiben?
Das war so 89.
Also schon noch vor den 90ern so.
Das weiß ich genau, weil ich dann meine Lehre angefangen habe und ja, auf jeden Fall vor den 90ern.
Das heißt, ihr wart dann quasi auch eher als die Fantas auf Deutsch unterwegs? Weil ich glaube, da gab es auch so ein bisschen, aber da gab es so ein bisschen auch
Männer. Das will ich jetzt nicht so sagen, weil die Fantas haben wir in der Tat kennengelernt. Wir waren uns halt nie so, doch am Anfang haben wir uns auch gut mit dem verstanden. Ich will jetzt auch nichts so gegen die sagen, aber das war dann halt für mich und Ton irgendwie, ey, die ziehen das ganze Ding hier in Dreck, so ein bisschen so, ey, Party und so karnevalsmäßig. Das ist uns halt ein bisschen übel damals aufgestoßen. Heute siehst du es ja natürlich anders. Aber wir haben sie dann in der Music Hall kennengelernt. Und wie so, oh, wie ihr rappt auch auf Deutsch und so. Weil wir haben bis dato niemanden gekannt, der außer uns auf Deutsch gerappt hat. Das war ja unsere eigene Idee dann, wie gesagt. Und dann haben die gesagt, ja, wir machen das schon seit 4-5 Jahren. Und wir so, oh, die haben vor uns angefangen, krass. Weil wir waren dann immer so in der Meinung, wir sind die Ersten. Und
ihr hättet ja auch nicht einfach mal im Internet nachgoogeln können, wie das man heute macht.
Ganz genau, sondern es gab ganz halt genau, nichts. Ganz genau. Es gab da noch Telefonzellen. Da musstest du noch ans Telefon rangehen und nicht so, später rufe ich den mal zurück oder so.
Ja,
oder
genau.
Den drücke ich jetzt weg. Das war da alles noch, ja.
Genau, also quasi wirklich schon vor den 90ern schon losgezogen. Und dann hattet ihr ja tatsächlich auch, als will ich nichts Falsches sagen, 93 oder 94, wann war die erste Platte, die ihr aufgenommen habt? diese hier Reimrausch, Randale oder was?
Die kam ja später.
Die Stistich war die erste Platte, ne?
Die Stistich, und davor war es auch wirklich ein Tonträger, die Frankfurt Tracks, was dann eigentlich nur Techno war, und wir waren dann so als das Bonuslied oder sonst was.
Ach krass, ich dachte nämlich immer, dass ich Diss dich in der ersten Pressung auf der B-Seite von einem Techno-Song, Techno-Platte war. Dann habe ich das,
glaube
ich.
Ja, genau.
War das auch? War das?
Nee, ich Diss dich ganz genau. Ja. Das war dann auf der Frankfurt Tracks irgendwie auf der B-Seite. Ganz
aber das ist halt lustig, weil so diese, es gab dann quasi schon so einen zusammen, also es sind ja zwei völlig verschiedene Szenen, Techno und Rap, die gingen aber dann hier so Hand in Hand.
Ja, das ist auch das Krasse, muss ich jetzt sagen, weil in dem Sinn, kannst du ja sagen, ist das die Geburtsstunde vom Battle Rap gewesen.
Ja,
also deutscher Battle Rap, und zeitgleich der Mark Arcadi Payne, der das mit uns gemacht hat, der uns die Beats damals, also den Beat gemacht hat, der hat dann zu der Zeit Gabba erfunden.
Ja.
Also im gleichen Haus, also wenn du es jetzt im Nachhinein so siehst, ich konnte damals mit der Musik gar nichts anfangen, und wir waren dann auch sehr erbost, dass er dann einfach das dann da drauf gesetzt
das
hat.
Das war gar nicht abgesprochen.
Das war nicht abgesprochen. Es war nicht so abgesprochen. Aber heutzutage bin ich dann aber schon ein bisschen dankbar.
Ja, weil es ist halt so geil. Also für mich ist es natürlich doppelt sympathisch, weil ich auch Anfang der 90er natürlich als absoluter kleiner Gnom so, hatte ich schon so eine Gabba-Phase. Und
so, wir müssen hier das kurz unterbrechen.
Aber wir müssen sowieso kurz erstmal anstoßen hier. Prost euch hin.
Nicht wieder auf den Tisch hauen, das ist die Aufnahme wieder.
Nee, aber das fand ich nämlich lustig, weil ich kann mich erinnern, ich habe die erst eine oder eine der Erstpressungen von Ich Diss dich tatsächlich irgendwann mal in Ende der 90er in Leipzig in einem Plattenladen in der Hand gehabt und habe mich genau über
du
den
hast sie zerbrochen.
Nee, die war arschteuer. Ich habe die nicht gekauft, weil die wirklich zu teuer war, weil das halt Erstpressung war und ich
hast du nur eine Erstpressung?
Ja, okay, gut, dann aber ist die nicht noch mal habt ihr die nicht noch mal rausgebracht?
Also die Der große Tonträger, also der große ist ja auch wieder relativ, ne? Wie du sagst, die Reimrauschrandale, da war es dann drauf. Aber die Maxi.
Die Maxi gab es.
Der erste Tonträger, also sozusagen Ich Diss dich und gib mir die Zeit. Gab es so und so viel. Da gibt es noch die schöne Geschichte, dass ich aus Wut, weil ich mich dann auch mit dem Markt da irgendwie nicht verstritten habe, aber irgendwas war, was mir da nicht gepasst hat. Und dann habe ich mehrere Kartons in den Main geschmissen und so ist dann der Preis gestiegen. Das ist so eine.
Ja, genau. Stimmt, die Punkbands früher, die haben das auch so gemacht, die haben dann so eine die Mindestauflage gemacht, 300 Stück, und haben nochmal 200 zerbrochen, damit es wirklich hardcore
ja, ist. Siehste,
auch da warst du schon deiner Zeit voraus. Ja, geil, aber gab es dann auch eurerseits, oder wie muss man sich das dann vorstellen, als es dann auch anderweitig in Deutschland mit deutschsprachigen Rap losging? Hattet ihr dann Connection, seid ihr viel durch die Gegend gefahren, und wie muss man sich das vorstellen, wenn dann die Randale Raudis aus Frankfurt in Deutschland unterwegs waren?
Ja, muss ich jetzt schon sagen, waren wir wirklich. Teilweise war es echt nicht schon, und wir haben auch wirklich dann, weil wir sagen, ey, die machen das jetzt rappen die auch auf Deutsch, jetzt machen die das, und ey, guck mal, so wack und Dings, und du wolltest denn eigentlich nur noch in die Fresse hauen, was
auch passiert ist.
Ist auch manchmal passiert dann, ja. Und ja, das ist, im Nachhinein ist natürlich alles nicht schön, aber
ja, gehört ja dazu. Ja. Also nein, ich meine, wir wollen uns natürlich an dieser Stelle auch nochmal von Gewalt distanzieren. Aber so ein Stück weit, ich meine, daraus entstehen ja auch diese ganzen Legenden, die euch umranken. Die Würze, sagen wir es mal so.
Ja, also dieser Auftritt im, wir sind am Prinzen des Monats geworden. Jetzt
was heißt das, Prinz des Monats?
Ja, genau, gut, dass du nochmal nachfragst. Ja, weißt du nicht, was ein Prinz des Monats ist? Das weiß doch jeder. Nein, also es gibt ein Magazin, Die Prinz, hier in Frankfurt. Okay. Und da gab es dann immer einmal Prinz des Monats oder Die Prinzen des Monats, weil du irgendwas gebracht hast, was dann dich dazu qualifiziert hat, Prinz des Monats zu werden. Mhm. Ich merke schon, der Alkohol langsam. Wir hatten einen Auftritt im Cookies, im legendären.
In Berlin gab es nämlich auch Cookies, aber das meinst du nicht?
Nein, im Cookies hier in Frankfurt.
Okay.
Ah, gut. Kein anderes Cookies in
Deutschland. Ist auch, ich habe mich gerade gewundert, weil das Ding in Berlin ist halt voll der Hipster.
Nee, hier in Frankfurt. Deswegen Prinz des Mundes. Also, Falco, du willst mich rufen.
Einen Prinzclub gibt es in Berlin übrigens auch.
Ich bin verwirrt.
Ich schneide das raus, damit wir niemanden verwirren.
Genau, ich bin jetzt, müssen wir doch die Schiene fahren von Klaus Kinski. Ich verstehe Ihre Frage nicht.
Ich verstehe es einfach nicht.
Genau.
Ihr wart im Prinz.
Wir waren im Cookies. Wir waren im Cookies, so. Und hatten einen Auftritt. Eigentlich waren wir nur eine der vielen Vorgruppen, ja, die Rheinbanditen. Mhm. Und da muss ich jetzt, will mich bei den Jungs jetzt schon mal hier entschuldigen, wenn die das mal hören oder sonst was, weil das tut mir jetzt im Nachhinein auch leid, was denen dann hier passiert ist. In Frankfurt, ja. Wir waren also die Vorgruppe eigentlich, sind dann hingekommen, auch schon angetrunken, Ton und ich. Und ich hatte dann von der Schwarzarbeit hier mit meinem alten Gesellen, Gaswasserinstallateur damals und so, hatte ich die ganze Tasche voll bunter Scheine, D-Mark-Scheine damals noch, die gab es ja auch in allen Farben. Und bin da hingekommen und jetzt werden hier schon wieder Schnäpse angeboten. Das gibt ja, Stefano, das können wir, müssen wir jetzt, oder?
Da müssen wir, klar, das ist jetzt ja alles live.
Okay. Stefano, Prost hier, der Lieblingskoch hier, einer der Lieblingskochs.
Was ist das? Erstmal dran riechen?
Nicht fragen. Nicht drüber nachdenken auch.
Sag nicht was. Ein kleiner Schluck, vergiss den Scheiß.
Ja. ja, und da sind wir hingekommen und zum Soundcheck. Und dann hieß es ja, wo sind eure Plattenspieler, euer DAT-Recorder? Da muss man jetzt auch erklären, ein digitales Band, ja. Ein kleine Kassetten, wie ein kleiner Kassettenrecorder. Seine, ja, und die waren halt so kleine, wie bei Clockwork Orange, hatten sie auch schon so. Hast du den Film gesehen?
Kleine, dich.
Ja, genau. Ja, jetzt siehst du, jetzt was getrunken, jetzt fantasierst schon wieder. Und wir hatten weder DAT-Recorder noch Plattenspieler. Und dann so, ja, nicht professionell, die Leute dann vom Cookies. Wir waren aber der Meinung, dass das da steht für die ganzen Leute. Ja. Und dann haben die Rheinbanditen gesagt, ja gut, wir können euch ein paar Plattenspieler können wir euch leihen, aber keinen DAT-Recorder, weil wir haben nur einen DAT-Recorder, die waren ja
teuer. Das muss man auch dazu sagen, das ist ja quasi, da wurden früher die Master drauf
gemacht. Ganz genau. Und das war der Start ins digitale Zeitalter.
Richtig.
Sozusagen. Und ja, können wir euch nicht geben, DAT-Recorder, weil dann wäre die Tour vorbei und das können wir nicht machen. Und da habe ich gesagt, ey, hast du schon mal einen DAT-Recorder kaputt gehen sehen? Habe dann in die Tasche reingegeben und habe da mein komm, ich gebe dir einen Pfand dafür und wollte dann, zum Glück hat er das Geld nicht angenommen, muss ich sagen. Man weiß jetzt schon, was kommt. Dann haben wir gesagt, hier, wir treten als Letztes auf, weil wenn wir aufgetreten sind, will euch eh keiner mehr sehen. Ganz frech auch.
Also ein Selbstbewusstsein hat es euch nicht gemacht.
Ja, also das war schon kein Selbstbewusstsein, das war einfach schon dissen. Einfach die Leute haben uns dann reingesetzt, haben das ganze Bier für uns beansprucht im Backstage-Raum und sind dann total besoffen auf die Bühne gekommen. Ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Nur noch, dass der Ton dann gesagt hat, so, jetzt ist die Bühne zum Stage-Diving freigegeben. Sind alle auf die Bühne gesprungen, auf die Kleine. Der ganze Tisch, Plattenspieler samt DAT-Recorder, ist dann natürlich alles an den Arsch gegangen. Ja, und ich hatte dann auch nichts Besseres zu tun, als dann noch zu sagen, tja, das war dann die Tour von den Rheinbanditen. Ja, total asozial. War jetzt eigentlich aus Verlegenheit, habe ich das jetzt gesagt, weil das war nicht abgesprochen oder so. Ist eigentlich so passiert. Tut mir im Nachhinein auch wirklich leid. Nehmt bitte die Entschuldigung an. Und und danach ging es dann draußen weiter und dann haben die, glaube ich, auch noch von ein paar Jungs von mir auf die Fresse bekommen. Also
das ganze Paket. Ja. Das ganze Paket.
Also, ja.
Wart ihr da, wie muss man sich so einen Mob vorstellen? War das dann schon mit Fußballleuten oder wie sah so eine Clique von euch aus?
Fußball musst du dann sagen, also wenn jetzt so die Hooligans-mäßig, da drauf willst du doch hinaus, Falco, ne?
Vielleicht.
Ja, also muss ich sagen, schon bei We Were The Crown war einer, ich nenne jetzt lieber mal keinen Namen, aber auch einer von der Adlerfront dabei, der ist immer unseren Bus gefahren und der hat dann auch schon gesehen, ich war ja auch immer gewaltbereit. Damals habe ich war ich einen Kopf größer als eine Waschmaschine und habe, was weiß ich, so viel gewogen wie, zwei Donner oder sonst was und habe mich dann aber auch immer geboxt und der fand es gut und wollte mich da auch rekrutieren. Und damals war es ja auch so die Zeit, dass dann Chevillon-Jacken und sonst was den Leuten die Jacken abgenommen hast und so. Und dann wollte ich dann wissen, ja, wie, wir fetzen uns dann gegen die und dann ziehen wir die ab oder sonst was. Und dann sagen, nö, wir fetzen uns. Und dann habe ich gesagt, geh mir mit so einem Scheiß nicht auf den Sack, dafür habe ich keine Zeit, ich muss Speedbox machen, ich muss Breakdance machen, ich muss hier. da hatte ich das Interesse noch nicht. Das kam dann erst später.
Da kommen wir ja auch
nochmal drauf. Ich frage halt auch deshalb, weil ich irgendwann mal so alte Fotos gesehen habe, wo man den Tone von hinten sieht. Und dann hatte der eine Bomberjacke an mit, ich glaube sogar in Frakturschrift Frankfurt drauf und einen Baseballschläger in der Hand. Und das wirkt natürlich schon ein bisschen Hooligan-mäßig.
Ich glaube, so eine Jacke hat er nicht gehabt.
Na, aber es gab irgendein Bild. Also ich kann es nochmal raus.
Also er hat eine Bomberjacke, gibt es ein Bild, wo er auch so einen Schläger in der Hand hat. Das ist ja oft der Ich-Distich.
Ja. Aber es gab auch irgendwann.
Frankfurt hatte, glaube ich,
echt okay, Mosel. Dann will ich nichts Falsches sagen, aber irgendwie, zumindest in meiner Wahrnehmung, war es schon so, auch wie ihr euch dargestellt habt, wäre jetzt, sage ich mal, im Osten so ein typischer Hooligan gewesen. Deswegen habe ich gefragt,
wie. Ja, wir haben halt unsere Sachen so, das war ja ganz normal in Frankfurt, so Sachen anzuhaben. Und haben natürlich unsere Hip-Hop-Schuhe auch angehabt mit dicken Schnürsenkeln oder so. Aber du hast hier dann nicht irgendwie so Ami-Klamotten, ja, die waren ja auch zu der Zeit nicht so toll, sag ich jetzt mal. Was dann schon hochwertige Chavillon-Jacken gab.
Genau. Oder so. Und so sahen eure Leute dann noch aus. Das waren ja einfache Jungs aus dem Bekanntenkreis, die ein bisschen Bock auf Randale hatten. Es gibt ja auch so eine geile Geschichte, die hatten wir beim letzten Mal auch schon erzählt, aber ich finde, die können wir nochmal mit reinnehmen, diese Puma-Geschichte. Ihr wart ja quasi, wenn man so will, so die Ersten, die so ein Sponsoring hatten.
Ja, also wir waren von Overlook, sprich Homeboy, das war auch so, kannst du sagen, hier in Deutschland die erste richtige Hip-Hop-Marke.
Und die sind wieder da, ne? Also
ja, hab ich auch gesehen.
Die 90er. Wo ist die Homeboy? Und selbst Pesh und so, was ja eigentlich so ein bisschen Witboy, kennst du das noch? So signalfarbene Schlaghosen, boah, die hab ich nicht.
Also vielleicht ist das so ein Ostding.
Nein, das ist wahrscheinlich ein Techno-Ding, was du jetzt hier...
Nee, aber zumindest die Homeboy-Marke ist wieder zurückgekommen. Also dieses 90s Revival. Und von dem wurdet ihr gesponsert oder habt ihr das...
Ja, genau. Also das kam dann aber eher dadurch... dass ich auch Skateboard gefahren bin und die Cadillac Ranch.
Du kennst es immer noch.
Ich kann es auch noch.
Nee.
Ja gut, dann, das können wir auch dann aufnehmen, wie ich dann hinfalle oder so. Und da wurde dann ich bin jetzt von Airwalk gesponsert.
Ja.
Und ich so, oh, ich will auch so ein Ding.
Das kennen die Leute aber auch nicht mehr. Gibt es noch Airwalk?
Airwalk waren, ja, das waren Skater-Schuhe überwiegend. Ja. Das waren überwiegend Schuhe und T-Shirts. Und waren auch sehr gute Schuhe, muss ich sagen. Und wollten wir natürlich auch haben. Und da habe ich gesagt, hier, sponsor uns doch als We Wear the Crown.
Mhm.
Und es hat dann auch wirklich geklappt. Und die von Homeboy, ihre eigenen, ich habe das erste Mal Homeboy, das war ja so ein Spruch damals, ey Homeboy, du hast dann zu deinen ganzen Freunden gesagt, ey Homeboy, das hast du auch von Amis gehabt. Und ich so, geile Marke und so. Und von dem wurden wir gesponsert. Und der Holger Dahlen, der das gemacht hat, das war dann auch so der Fashion Scout oder würdest du heute sagen, irgendwie, der ist halt viel in der Welt rumgekommen. Und den habe ich dann immer beauftragt, ey, bring mir doch bitte ein paar Suede Pumas mit. Bring mir Puma Basket mit. Bring mir.
Falls die auch nicht
hier die gab's sind. Nicht. Die konntest du echt nur, wenn jemand dann aus. Gab's keinen Sneaker King und genau. Wie ist jetzt Footlocker und.
Wie diese Marke alle heißen.
Die ganzen, wir wollen sie nicht
Ketten,
alle aufzählen.
Die ganzen Ketten, wir wollen ja hier keine Reklamen machen jetzt. Ja?
Zumindest nicht, wenn man nicht was dafür bekommt.
Ja, genau. Und. Du musstest echt dann Leute beauftragen, dass sie dir dann Sachen aus den Staaten oder irgendwo mitbringen, ja? Und Superstars, also Adidas, das sind die zwei, das sind immer noch heute meine Lieblingsschuhe.
Ja.
Adidas Superstars und die Suede Pumas, Puma Baskets und Puma Glide. Oder
quasi alle Schuhe, wo man Plattfüße drin
kriegt. Ganz genau. Habe ich auch wirklich, die Rechnung ist aufgegangen, weil es jetzt sagt, Schweiß und Plattfüße. Das schneiden wir auch.
Nein, das ist super.
Das ist sehr super, genau. Und den habe ich dann halt immer gesagt, ey, bitte, bring mir doch die Dings mit. Bring mir doch die. Und ich habe den genervt und eines Tages hat er gesagt, ey, wir haben neue Klamotten, kommt hier zu Overlook und holt euch eure neuen Klamotten mit. Und dann bin ich da mit einem Feedback, Ton und ich sind da hingefahren und dann standen sie da in schwarz, dunkelblau, grün und rot.
Geil.
Puma Baskets, ja. Und ich konnte schon, da konnte ich erstmal nicht babbeln, wie du jetzt sagst, in Hessen. Also da ist mir echt so die Kinnlage auf den Brustkorb geklappt und ich so, oh, das gibt's ja gar nicht. Und so. Und er hat gesagt, ja, wir haben die Rechte gekauft vom Puma. Zu der Zeit musst du sagen, kannst du aber jetzt auch bei Google nachlesen.
Ja.
Von daher, das ist ja, die Story ist so Größenwahn von mir.
Ja, ja.
Aber so wie der Butterfly-Effekt, ich erzähle das immer so gerne, als wäre ich, vielleicht ist da ein Funken Wahrheit dran, man weiß es nicht. Ja. Und Die haben dann die Rechte, die haben die Rechte gekauft, haben die Schuhe rausgebracht. Und ich war im siebten Sneaker-Himmel. Und der Holger hat dann gesagt, Ingo, und weil du die Idee hattest, machen wir das jetzt so. Du sagst irgendwelche Farben und dann das Paar wird in deiner Größe gemacht. Und ob das dann genommen wird oder nicht, das ist egal. Aber du kriegst dann immer dieses Paar. Und ich so, oh, geil, geil, wie geil ist denn das alles und so, weißt du?
Rosa in 45.
Ja, genau. Genau. Und dann haben die Amis das dann auch irgendwie gesehen und die Schuhe, die sind halt weggegangen wie geschnitten
Brot. Das heißt quasi aufgrund eurer Ideen ist es auch auf dem amerikanischen Markt gelaufen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, nee, jetzt ja, langsam. Also die haben sich erstmal, hier, du musst mich auch ausreden.
Sorry, hallo. Da bist du im falschen Podcast.
Wenn die Kuh redet, sind die Krümel still, ja? Nee, Quatsch. Nee, aber es war wirklich so, dass die Schuhe so einen Erfolg hatten und die Amis, wo sie gedacht haben, die haben da überhaupt nichts mit am Hut, dann Missy Elliott und so. Und in den ganzen Videos haben sie es gesehen und dann hat natürlich Puma gesagt, hey, das ist unser Schuh, obwohl die Rechte gekauft hatten. Mhm. Aber jetzt klagt mal gegen Weltkonzern wie Puma und die haben dann gesagt, nein, es sind unsere Schuhe. Und dann war das leider draußen und die verkaufen sie heute noch. Ob dann Rihanna dann irgendwie da nochmal dran rumschustert, im wahrsten Sinne des Wortes oder so. Ja. Die haben dann, und ich sehe mich dann, also wirklich als den Retter der Firma Puma.
Richtig, jawohl.
Ich hätte dann gern auch so 1,5 Milliarden oder so, die mir immer noch...
Zumindest im ersten Quartal.
Ja.
Richtig. Okay, ja, ich kenne so eine andere Schuhretter-Story. Kennst du noch diese unsäglichen hier, wie hießen sie denn? Buffalo-Schuhe. Diese, die sind ja leider jetzt wieder zurückgekommen, wo ich sage, die Leute haben aus der Geschichte nichts gelernt.
Ja.
Und es gibt, es gibt so eine Anekdote, dass die Leute in Magdeburg, die so lange getragen haben, dass die Firma, auch wo sie eigentlich schon pleite war, noch so ein halbes Jahr länger überlebt hat, weil die Leute in Magdeburg, nur weil die so doch getragen haben.
Und dann nur so ein kleiner Landkreis.
Hey, liebe Grüße nach Magdeburg. Das soll kein Diss sein, aber dieser Schuh ist wirklich furchtbar.
Ja, zieht lieber die Pumas an.
Aber musstet ihr dann auch so richtig Markenwerbung machen, also dass auf der Platte irgendwo drauf stand, sie wurden gesponsert von Puma?
Ja, auf der Ding stand wirklich Oldschool, weil ich habe ja immer gesagt, ey, ich will die Oldschool Puma, ich will die Oldschool Puma. Da stand dann wirklich so ein Stempel drauf. Oldschool Puma von Homeboy oder sonst was.
Geil, geil. Ja. Aber da warte schon mit die ersten so in Deutschland oder gibt es, also zumindest so mit so Sponsorings?
Also wie gesagt, damals war ja noch nicht so viel.
Ja, ja.
Und wer dann, ich denke mal, natürlich sind die Fantas dann später, die wurden dann, glaube ich, von Mercedes-Benz gesponsert oder so.
Ja. Kann sein, mittlerweile bestimmt.
Ja, genau, also die kriegen dann, aber wir waren, glaube ich, so die Ersten, die wirklich, war ja dann eigentlich nur den Skatern vorbehalten, dass die dann irgendwie Airwalk-Schuhe bekommen haben und so. Und wir sind ja auf die Bühne, Moses und alle Mann sind dann da in Airwalk-Sachen rumgelaufen und dann später halt in Homeboy und...
Mhm. Vielleicht wollen wir noch einen kleinen Schritt nach in der Zeit nach vorne machen. Die Frankfurter Szene ist ja Deutschland, also das sind ja einige große Acts daraus hervorgegangen. Wie würdest du so die Frankfurter Szene beschreiben? Also, oder wie muss man sich das dann so in den 90ern vorstellen?
Sehr durchwachsen. Sehr zäh und sehr durchwachsen, muss ich sagen.
Aber du kennst schon alle Leute. Man kennt sich schon als
Szene. Ja, natürlich. Man kennt sich untereinander. Es war aber auch teilweise war da oft dann Beef gewesen. Also mit uns nicht. Mit uns wollte keiner Beef haben. Wir haben es ja immer angeboten. Nee, Quatsch. Die haben dann, manchmal war dann schon Beef gewesen, aber eigentlich haben die
Frankfurter... Jetzt nenn doch mal einen anderen Namen hier.
Nein, ich werde hier, nicht, keine dreckige Wäsche, weder aus dem Nähkästchen werde ich nicht plaudern, aber Prost jetzt erstmal.
Prost, aber ich habe gesehen zumindest...
Wird verlegen hier.
Ja, Mensch, komm, nimm mal noch einen kleinen Schluck davon, vom Plapperwasser. Ich habe aber gesehen, so du bist zumindest mit dem Moses immer noch sehr gut. Du hattest vorhin telefoniert
mit ihm. Ja, wir hatten ja eine Zeit lang hatten wir ja echt Beef gehabt dann so. Moses dann halt richtig durch die Decke gestartet und es sind dann halt, wie es so ist, dann hast du natürlich dann 1000 Leute um dich, dann liebt dich jeder Mensch, wenn du irgendwie, und da waren dann halt Leute, die es uns dann auch nicht leicht gemacht haben. Ich sag jetzt mal so, die das auch geschürt haben, dass wir dann irgendwann Beef hatten. Es war berechtigt teilweise, aber ist nie gut. Und Moses habe ich angefangen, Musik zu machen. Und wie du ja mitbekommen hast, wir sind immer noch ganz dicke. Ich habe mich jetzt gefragt, ob das alles so gut weitergegangen wäre, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen ist, weil manchmal ist ja so, Beef stachelt ja auch an.
Genau, weißt du, motiviert auch.
Ja, ganz genau. Mhm. Und darüber habe ich jetzt gerade nachgedacht. Ich denke schon, dass das auch irgendwie seine Berechtigung alles hatte.
Genau. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass ihr dann, oder wie lang würdest du denn die konkret Finn-Zeit überhaupt erstmal berechnen? Also wann, von wann bis wann wart ihr quasi richtig aktiv?
Ab 89.
und dann, also
wann? Ja, bis jetzt. Nein, konkret Finn ist ja keine Gruppe, das ist ja ein Lebensgefühl. Richtig, ja? Richtig. Das ist ja einfach ein Lebensgefühl. Und ja, Ton hat dann irgendwann gesagt, ey, pass mal auf, ich komme, wir haben... Es ist viel passiert dann, es war ja halt auch nicht immer alles toll, Ton wie ein kleiner Bruder, ja, und ihm ging es dann die ganze Sauferei und die Schlägereien und alles, das ging dann irgendwann auf den Sack, das kann ich auch verstehen, und hat dann gesagt, hier, hör mal zu, ich muss hier meinen Weg jetzt erstmal alleine machen und so, und ich bin der Letzte, der dann sagt, so, nein.
Und damit warst du aber auch, also es gibt ja keine Solo-Projekte groß von dir, ne?
Ja, wie gesagt, ich habe mich auch nie so als den Frontrapper gesehen.
Das heißt, in dem Augenblick, wo er gesagt hat, ey, ich mache mein eigenes Ding, war für dich so, okay, dann ist das
Projekt. Es war wie, wenn du mir irgendwie was weggeschnitten hättest oder so, was lebenswichtig ist, dann also auf die... Ich habe da ein paar Features gemacht oder sonst was. Ich bin ja heute noch so wie eine Altherrenmannschaft. Hier, da ist noch mal ein Spiel, wo sie dich mal sehen wollen. Da gehe ich schon mal auf den Platz hier.
Aber nur ins Tor.
Ja, genau. Hinter das Tor.
Ja, nee, aber du hast, also in dem Sinne, hast du es jetzt natürlich auch nicht vermisst oder irgendwie, wenn du jetzt schaust, so, keine Ahnung, dass du da irgendwie, dass da vielleicht hätte was draus werden können.
Natürlich vermisst du das schon. So, das Ganze war ja auch, war ja nicht alles scheiße oder so, ja. Ganz im Gegenteil, es war auch, aber hat sich halt so ergeben und ja.
Zumal man aber auch sagen kann, und das ist ja auf jeden Fall auch erstmal eine Leistung, zumindest, wenn nicht sogar darüber hinaus, aber zumindest hier im hessischen Bereich, egal welche Rapper von heute, die ich anspreche, Leute aus Wiesbaden, Leute aus Frankfurt, egal woher, und ich erzähle so, dass ich mit dem Is Kontakt habe, also alle in absoluter Ehrfurcht und Legendenstatus hast du quasi auch für diese Zeit bekommen. Ich meine, ihr wart da auch Pioniere. Dafür müssen andere noch, die können ihr ganzes Leben aktiv sein und kommen nicht auf diesen Status. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist also, ich weiß ganz genau, was du meinst.
Es gibt schlechteres Standing, als was ein Is haben kann.
Ja, ich muss aber auch sagen, da sprichst du jetzt genau was an. Das Krasse ist, ich bekomme dann auch immer Respekt von den Leuten. Ich muss ja, wir müssen ja jetzt hier nicht irgendwie Händchen halten jetzt oder sonst was.
Doch.
Nee, aber jetzt du zum Beispiel sagst, ey, hier, das ist ein Gute. Ey, der hat's drauf. Oder Savas zum Beispiel. Ja. Das war der Erste, den ich gefeiert habe. Und die Leute kommen dann auf dich zu und sagen so, ey, ihr habt für uns und das tut dann halt gut. Das kannst du nicht. Für alles andere gibt's Visa. Ne? Aber das, sowas ist unbezahlbar.
Du, der Smudo, der fliegt vielleicht sein eigenes Flugzeug, aber der kriegt keinen Respekt.
Doch, der kriegt auch Respekt. Also.
Aber ihr hattet schon, ey, um nochmal, wir springen hier durch die Dekaden, wie, als wären wir hier mit dem DeLorean unterwegs.
Nein, aber so geht's mir jeden Tag. So geht's mir jeden Tag.
Nee, aber nochmal zu dieser Fanta 4-Geschichte, so, das waren schon so eine gewisse Zeit schon so eure Gegenspieler, so ein bisschen, oder? Kann man das
Nee, Gegenspieler kannst du nicht sagen. Wir haben die auch nicht irgendwie, die haben dann auch, das habe ich dann viel später gerafft, dass die dann auch mal so einen Diss-Track zurückgemacht haben. Konkret. Also ich denke schon, dass das auf uns also das Wort, ja irgendwie so, und dann halt auch Moses gedisst haben und so. Und ich habe dann irgendwie, ey, warte mal, die haben uns ja
die haben uns ja vor 20 Jahren gedisst.
Weil ich wäre der Letzte gewesen, der mit einem Fanta 4-Platte. Wir haben die auch dann nochmal einen Auftritt mit denen zusammen gehabt und so. Die Jungs sind auch in Ordnung, also kann man nichts sagen. Ich habe mich auch eigentlich so. Hast du dann natürlich auch so ein bisschen gestichelt oder sonst was?
Ja, normal. Das geschieht ja heute genauso.
Ja, aber eigentlich waren die Jungs in Ordnung. Genau. So wie wir sie kennengelernt haben. Ja. Wir haben ja auch gleich erstmal einen mit denen gesoffen. Aber
wart ihr auch noch in dieser, sag ich jetzt mal, wo ihr aktiv unterwegs wart, gab es, also da würde man ja jetzt so bei so, wenn man an die Pioniere oder Oldschooler aus Deutschland denkt, denkt man ja an Heidelberg, Torch, Stieber Twins oder keine Ahnung. Gab es da auch Aufeinandertreffen oder wart ihr da quasi
parallel? Ja, da gab es auch. Du willst ja jetzt nur so die ganze... Alles gemacht. Nein, ja, irgendwie. Ich hab jetzt überall meine Hand ausgestreckt zu allen und habe gesagt, hier, sogar bei den Rheinbanditen, ja, habe ich mich jetzt hier entschuldigt, ja, das erste Mal öffentlich, ja, und auf einen, ja.
Das ist hier so eine Art Hip-Hop-Tribunal, vielleicht hast du das noch nicht mitbekommen.
Ich merke gerade, du willst irgendwie, das ist da wieder.
Nein, du musst ja nicht dir in die
Karte. Du musst ja nicht antworten.
Nee, genau. Du musst ja nicht antworten. Mich interessiert ja jetzt generell, ob ihr quasi damals eigentlich auch in dieser Jam-Zeit viel unterwegs war.
Also ich muss jetzt einen Torch jetzt getroffen und alles, aber früher, die haben ihren Film dann gefahren und da ist halt auch, sagen sie jetzt auch so, das sind die ersten Deutschrapper.
Genau, weil ihr werdet so ein bisschen unter den Tisch gekehrt.
Also weißt du, was jetzt ich meine? Da muss ich jetzt sagen, ehrlich, auch wenn ich jetzt mit Torch cool bin und so, muss ich echt sagen, Bullshit, weil ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da haben die so Ragga-Muffin-Zeug gemacht und wir haben schon auf Deutsch gerappt und dann später haben die dann auch auf Deutsch gerappt. In Obertshausen war dann so ein Jam und dann ist der Torch schon abgefahren und dann habe ich gesagt, ah, jetzt die Heidelberger auch noch ein Ding so, weißt du? Und, ja. Und wie gesagt, wir waren da nicht immer einer Meinung, auch gerade mit den ganzen Sudanesen und so. Das ist eine tolle Sache, weißt du, was ich meine? Aber dann so wie so eine Sekte, Religion, ja. So, ey, du trinkst dir Alkohol auf dem Jam?
Das hat einfach auch nicht zu eurem Lifestyle gepasst.
Und hier in der Amisiedlung, wo ich angefangen habe mit Hip-Hop, die Jungs hier haben da schon alle gekifft damals. Wir waren halt die Kleinen da noch, ja. Und Alkohol gesoffen und sonst was. Und es war ganz normal, also...
Genau. Nee, weil ich will gar keinen Beef jetzt hier
heraufbeschwören.
Ich will, mein Auftrag ist so eine gewisse, so eine Art Hip-Hop-Geschichtsrevision. Es wird immer geredet von den Pionieren und dann kommen immer wieder dieselben Namen.
Wir waren mit allen verfeindet, um es kurz zu machen.
Ihr werdet so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. So, das muss man schon sagen. Wenn man jetzt weiß, wie lange ihr dabei wart und auch da Einfluss gehabt habt, kann man das ja nicht unter den Tisch
kehren. Ja, schon. Also ich finde es dann wirklich seltsam so. Moses war dann auch da. Dann habe ich gesagt, hä, warum? Da fällt kein... Weil immer, wenn ich die ganzen Leute sehe, dann so, oh, ihr damals und Dings, genau. Und wie geil und sonst. Und dann sind ihr irgendwelche... das hast du jetzt verpasst. Dann sind irgendwelche Fernsehsendungen und wird über Hinz und Kunst geredet, wie man so schön sagt, die überhaupt gar keine so, ja, und kein Wort irgendwie, wie gesagt, ja. Als dann so, ey, das ist ein Thema, konkret Film, da spricht man nicht aus, da darf man nicht drüber reden, genau. So weißt du so.
Der war vielleicht dann doch ein bisschen zu radikal, oder, also kann man dann auch sagen, wenn die dann...
Ja, vielleicht haben sie Angst, was Falsches zu sagen, genau, und das kann schon sein, ja.
Sonst kommt Easy nochmal vorbei. Ja, aber dann können wir das ja jetzt hier gerade rücken, das Bild der Geschichte, und sagen, dass ihr einfach da mal eher am Start wart, aber ihr wart jetzt quasi nicht Teil dieser ganzen, so wie es ja immer so romantisiert wird, dann haben dann, keine Ahnung, absolute Beginner, Stieber Twins, Torch und wie sie alle heißen, auf einem Fleck gehockt, mhm. und ihr wart quasi nicht im Nebenzimmer. So, ihr wart
nee, wir waren schon auch mit denen auf Jams und sonst was, aber manchmal halt außen vor. Ich kann mich noch an Jam erzählen, ich bin todsterbenskrank bin ich dann geworden auf der Fahrt dahin. Die haben die Heizung da aufgerobbt oder sonst was. War dann auch wintermäßig in München zum One. Der One hat dann auch gesagt, ey, ja. Ihr müsst da auftreten, der unser Cover gemacht hat. Grüße an den einen der besten Graffiti-Writer.
Oh ja, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das ist auch auf jeden Fall einer, der auch noch auf meiner Liste steht nochmal. Also von dem würde ich mir auch gerne nochmal irgendwann ein Artwork machen lassen.
Ja, das machen wir.
Hast du da noch Kontakt?
Ja, das Feedback ist irgendwie noch mit dem Kontakt. Cool. Der kann heute auch leider nicht da sein, mit dem habe ich auch geredet, hat, SMS kannst du später zeigen.
So, ich möchte das Attest haben, auch von Ton.
Ja, genau. Ja. Das machen wir schriftlich. Und ja, und da sind wir dann hin, MC René und alles, die waren dann in Backstage rein und haben dann alle ihre Cola gesoffen irgendwie. Ich glaube, der Specs hat dann genau, dummerweise, dann da irgendwie eine alte gebuiert, sage ich jetzt mal, um das, also gebuiert könnt ihr dann nachlesen, irgendwie beim im Raum, und da stand das ganze Bild, und da habe ich dann so ein bisschen fester gegen die Tür getreten, ja. Und so sagen, wir waren dann schon mit denen in den Raum, aber nicht immer so.
Ihr wart ja die Schmuddelkinder.
Ja, mit denen man nicht gerne gespielt hat. Ihr habt uns doch so gemacht.
Aber so, du hast auf jeden Fall ein schönes, also um mal was Versöhnliches zu sagen, du hast eine schöne Erinnerung an die 90er. Oder hast du gar keine Erinnerung?
Doch. Siehst ja, also ein bisschen noch ist was da auf jeden Fall. Und nee, so ist auch nett. Also mit René habe ich mich auch gut verstanden. Oder sonst waren dann irgendwie, hat er einen Spruch gegen Assad dann gebracht oder gegen
Stimmt.
Irgendwas war da mal gewesen. Und dann habe ich ihn auf den Splash getroffen und habe ich gesagt, ey, hör mal zu, René, du kannst doch hier nicht in Frankfurt.
Ja, ja. Aber da haltet ihr als Frankfurter schon dann zusammen.
Ja, natürlich. Also, ich bin, wie gesagt, ich bin hier, ich wüsste jetzt nicht, mit welchen von den Frankfurtern ich nicht cool bin. Ja, ihr seid ja auch alle cool mit mir. Nee, also da hältst du schon zusammen, klar.
Wie hast du es dann verfolgt, wo dann der Ton so seine Sachen gemacht hat? Der hat ja dann, ich glaube, mit...
Der habe ich nicht mehr verfolgt.
Aber der hat ja dann jetzt muss ich überlegen, Zukunftsmusik rausgebracht, da hatte ich das dann auch wieder mehr auf dem Schirm gehabt. Hattet ihr dann noch generell Kontakt oder
war das? Ja, wie gesagt, jetzt ist halt, der Ton ist halt wirklich so wie mein leiblicher Bruder auch. Telefonierst mal da und Dings und wird sich auch nie was ändern, wenn er jetzt irgendwo Probleme hat oder sonst was. Ich weiß auch ganz genau, wenn ich was habe, ist er dann auch da oder so. Aber ja, der hat dann halt sein Ding gemacht und ist so ein bisschen dann auch schon weniger Kontakt, sage ich jetzt mal dann.
Genau, aber wahrscheinlich auch, wie wenn du einen anderen Job hast und dann wenig Zeit hast, dich miteinander weißt du, wenn du so auf derselben Arbeitsstelle bist, da hast du natürlich mehr Kontakt.
Genau.
Und wenn du dann die Arbeit wechselst, dann ist ja logisch so.
Wir müssen ja auch, also ich zumindest, ich muss ja auch arbeiten, dann immer zu der Zeit habe ich dann viel am Bahnhof nachts gearbeitet und sonst genau. Was, in der bösen Welt, ja.
In der bösen Welt.
Und ja, das hat... Deswegen, das kannst du nicht wie früher jeden Tag zusammen im Park abhängen und irgendwelche Rhymes dann kriegen. Ach, das wollte ich auch noch zeigen, wo wir... Es ist halt Regenwetter heute, aber das wollte ich noch zeigen, wo wir uns immer früher getroffen haben.
Genau. Und du bist dann, also was hast du dann gemacht nach der Zeit?
Was hast du gemacht?
So, komm, jetzt hau mal raus hier. Hast du dann am Bahnhof gearbeitet? Und was hast du da gemacht?
Ja. So, Prost jetzt erstmal. Nächste Frage.
Prost. Ich habe auch das Gefühl, die Gläser werden immer größer, kann das sein? Oder sind meine Hände geschrumpft?
Nee, du rutschst immer weiter runter, so kommt es mir vor.
Ich meine, Frankfurt, das geht nun mal einher, auch diese ganze Fußballthematik, schau dir die auch Rap und Fußball. Vega hat eine sehr, sehr große Affinität mit zu Fußball, zeigt das auch. Der Twin ist offizieller.
Twin habe ich ja, also das ist ja dann so gewesen. Ich habe am Bahnhof gearbeitet und ein sehr guter Freund von mir, der Marc Kretschmer, jetzt habe ich doch einen Namen gesagt, der war der Anführer damals von der Brigade und der hat, wir hatten eine Fahrgemeinschaft genannt, er hat mich immer nach Hause gefahren, ja, und der kam dann irgendwann an, zu der Zeit ging es mir richtig gut, tolle Frau, viel Geld am Bahnhof verdient, ich wollte nicht mal im Lotto gewinnen und dann gab es halt ein Mixtape von den Judge Boys, vom Twin und er hat gesagt, ey, hör dir das mal an, aber ich will jetzt nicht sagen, dass es gut ist, musst du mal selber jetzt beurteilen und sonst was und das Tape ist dann erstmal in die Ecke geflogen, ja, weil mir ging es gut und ich, ja, und
da hast du auch an Rap nicht mehr gedacht.
Ja, also schon, natürlich habe ich auch Rap gehört und immer noch gefeiert, aber dann war es dann so irgendwie, dass dann alles von einem Tag auf den anderen, wie es so oft ist im Leben, die Frau hat einen verlassen, ich habe den Job da verloren und alles und dann sah ich dann irgendwann total platt da und habe das Tape dann eigentlich so, die Jungs sind ja eigentlich richtig gut und so. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen mit dem Twin und so. Und ich habe dann auch gleich aber auch gesehen, dass der Twin wirklich der krasseste Macher von allen ist. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, wo bringe ich den jetzt unter? Und dann ist der Jonesmann, ja, auch ein sehr guter Freund von mir, den treffen wir morgen wahrscheinlich noch, wenn er nach Frankfurt kommt.
Wenn es uns gut geht morgen.
Wenn es uns gut geht, genau. Und dann habe ich gesagt, hier, du musst den nehmen. Dann hat er Haftbefehl und für mich als Frankfurter...
Ich wollte nämlich Haftbefehl extra nicht ansprechen, weil ich ja weiß, Animositäten zu Offenbachern.
Ja, und da bin ich dann erstmal, ey, ihr könnt doch nicht einen Offenbacher vor dem Twinkie hier und bin dann erstmal richtig da halsig geworden. Aber am Anfang war er auch nicht so. Und dann, aber jetzt, ich feiere ihn. Also ich muss sagen, Haftbefehl, weil von diesen ganzen Gangster-Rappern, wie diesen... Wann ist man Gangster-Rapper? Eigentlich konntest du sagen, wir waren auch schon so ein bisschen so in die Richtung damals. Aber der hat wenigstens noch Humor. Manche sind dann zu ernst und dann so, ein Haftbefehl finde ich gut, dass da immer ein bisschen Witz dabei ist.
Richtig.
Ja, Und da habe ich dann Twin untergebracht und das war auch so die Zeit, wo uns dann der Marc auch wirklich so bewegt, ey, komm doch mal mit da zum Fußball, ist doch vielleicht dein Ding, auch wenn du magst es doch auch und so. Und dann sind wir der Zeit gleich auch dann wirklich da. Die Jungs sind dann auch wirklich bei der Brigade gelandet. Ich bin dann so halt immer freischaffender Künstler, immer mal damit, mal dort mit, ja. Ja, so ist es dann. Und jetzt ist Twinkie auch ein sehr guter
Freund geworden.
Ja, über die Jahre natürlich.
Ja. Nee, ich habe deswegen halt auch gefragt, jetzt gar nicht um irgendwelche privaten Sachen, also auch um private Sachen bei dir rauszuholen, aber so diese Kombination aus, dass die Leute, die Rap machen, in Frankfurt speziell sehr oft eine Nähe zum Fußball haben oder sogar zum
Ding. Ja, das kam dann aber wirklich, ohne jetzt einen Weger oder sonst was, vielleicht habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich glaube so, mit uns ist dann losgegangen, auch davor gab es dann auch, haben wir schon gehört, ey, die Ultras machen jetzt Graffiti und so, das war dann auch so ein Übergang und jetzt ist es ganz
es ist aber auch deutschlandweit sehr oft verbreitet, dass die Leute dann noch
so, dass die dann ihre eigenen Graffiti-Crews und auch die eigenen Rapper haben und so. Ne?
Aber mir, gerade in Frankfurt fällt mir das halt auf, wenn wir hier viel gespielt haben, so die Leute, auch die normale Fans, fast jeder hat irgend so ein Eintracht Emblem, also ganz normal im Stadtbild, so diese Verbundenheit mit.
Hast du heute viel gesehen, gell, wo wir hier rum sind?
Ja, na klar. Ich finde das sympathisch.
Bauernmarkt läuft dann irgendwie so eine Hipster-Mama mit ihren Eintracht.
Ich finde das sympathisch. Es gibt schon noch eine, wie heißt die andere Mannschaft? In Frankfurt gibt es auch, aber darüber reden wir vielleicht nicht. Genau.
Ja, nee, also
aber die stehen nicht in einer direkten Konkurrenz, also auch.
Nein. Okay, da hat er zu lieber nichts sagen. Jeder hat da seine eigene Meinung, sag ich mal so, um es diplomatisch auszudrücken.
Richtig. Nee, aber ich freue mich auf jeden Fall auch jedes Mal in Frankfurt zu sein. Es ist eine sehr, sehr schöne Stadt mit sehr vielen netten Menschen. Tag 3 meines Frankfurt-Besuchs. Wir mussten mal kurz einen Break machen. Das Interview, was wir jetzt quasi eben noch gehört haben, das hat dann irgendwann ist so ausgeufert, dass wir gesagt haben, hier müssen wir es mal Stopp machen und 2 Tage drüber schlafen und nachdenken, was wir hier so gerade eben von uns gegeben haben. Es ist aber immer noch, der Gute ist, immer noch,
es ist immer noch so, dass wir immer noch verkatert sind nach 3 Tagen oder in den 3 Tagen.
Kater ist ein Lebensgefühl.
Ja.
Es gibt nämlich noch so ein paar Sachen, die ich gerne wissen würde und wo ich denke, die Leute könnte es vielleicht interessieren. Bist du denn noch bei guter Laune? Frage ich erstmal so.
Ich bin bei angekaterter Laune, aber ich denke, es geht schon weiter. Sehr vielleicht gut. Nicht so ganz so witzig wie das letzte Mal und so locker, aber...
Ja. Man soll ja eh immer gut starten und dann mega schnell schwach nachlassen. So. Gibt es nicht so ein...
Ja, egal. Bei euch im Osten war das vielleicht so. Aber...
Okay, was mich nämlich zum Beispiel interessieren würde, es gibt ja noch so ein paar Vertreter aus Frankfurt, so, wo ich weiß, da hast du noch Kontakt zu, die noch in der Musik weitergemacht haben, also als du quasi dann in Rap-Vorruhestand gegangen bist, die...
Ich bin noch voll aktiv.
Du bist noch voll aktiv, das ist schön zu hören. Hast du das noch so verfolgt, was die machen? Also, um jetzt mal Moses anzusprechen, ich weiß, ihr seid befreundet immer noch.
Ja, Moses bin ich immer noch sehr gut, also sehe ich auch oft... Besuche ihn bei seinen Konzerten und mehr kommt heute nicht.
Das war so ein Themenkomplex, wo ich dachte, der dauert jetzt so eine Viertelstunde.
Ich mache schon Fotos wieder, jetzt bin ich abgelenkt gewesen. Siehst du?
Jetzt Mensch, wir haben nämlich auf einmal schon Fans hier sitzen, die das Gespräch kommentieren. Aber so grundsätzlich hast du das, jetzt mal Spaß beiseite, aber verfolgst du so, was aus Frankfurt so rauskommt, auch von den jüngeren Leuten?
Natürlich, also Vega und so die ganzen Jungs, wie sie heißen, das ist schon klar, dass du da auch Aufmerksamkeit zeigst, weil du willst ja schon wissen, was hier passiert in Frankfurt und so. Aber
ist es dann auch so, dass sie ankommen und das dann so, ja, dir das unterbreiten, dass das schon so Pionierarbeit war, was ihr da gemacht habt?
Ja, manche kennen dich auch überhaupt nicht oder so, ist mir auch ganz recht, weil ich höre ja auch nicht alle Musik von denen. Und es ist eine ganz andere Generation, die müssen ja auch nicht sich zwangsmäßig meine Musik anhören, ne? Ist klar.
Aber schön wär's.
Es wäre sehr schön, ja.
Wann kommt denn das große Comeback?
Das große Comeback, jetzt demnächst mit dir das Geheimprojekt. Oh, jetzt habe ich
auch. Nee, aber das ist gut, das müssen wir wirklich machen. Jetzt haben wir es auch hier auf Band für die Nachwelt.
In den nächsten 10 Jahren kommt noch von Morley und mir ein Geheimprojekt raus.
Richtig, jetzt hast du auch noch meinen Spitznamen hier in Frankfurt verraten.
Mörlchen heißt er eigentlich. In Frankfurt nennen wir ihn nur Mörlchen.
Genau. Was machen wir heute noch? Gibt es noch irgendwas? Gibt es so ein paar Tipps? Als alte Thekenlegende muss er doch ein paar...
Tipp ist, am nächsten Tag, also morgen, wir haben jetzt 2 Tage durchgesoffen und deswegen bin ich auch ein bisschen heiser schon, nicht saufen, wenn du am nächsten Tag arbeiten musst. Ich muss morgen wieder arbeiten, von daher
heute ein bisschen
Piano. Ganz ruhig.
So, zum Abschluss noch eine Frage. Ihr steht ja schon mit Konkret Finn für so eine Art Pioniere des deutschsprachigen Battle Rap. Kann man schon so sagen,
oder? Ganz richtig, ganz richtig. Sehr, das kann
sehr,
man sagen.
Sehr gut, da sind wir uns schon mal einig. So, und jetzt hat sich das Ganze ja auch irgendwie in den Jahren auch in verschiedene Richtungen entwickelt. Also auf Platte wird natürlich nach wie vor gedisst, aber dann gibt es ja sowas wie dieses A Cappella Battle Rap. Ich war ja auch da schon vor vielen Jahren mal dabei bei damals den ersten Sachen Feuer über Deutschland. Hast du das verfolgt? Verfolgst du das auch, was jetzt so gibt mit Top Tier Takeover, Don't Let the Label Label You? Was sagst du dazu?
Gucke ich mir gerne an, aber manchmal ist es mir einfach dann too much, zu viel und halt hat dann auch manchmal so ein Niveau, wo ich sage, da ist schon gar kein Witz mehr dabei oder sonst was. Es geht einfach nur darum, jemanden auf billige Art und Weise irgendwie niederzumachen und das ist dann für mich kein richtiges Battle, sondern einfach nur so. Ja. Vor allen Dingen würde ich ja auch nie zu jemandem was sagen, weil ich auch nicht im wahren Leben zu ihm sagen würde. Und wenn du jetzt dann irgendwie was zu mir sagen willst, was total unter die Gürtellinie, dann würdest du auch ein paar von mir bekommen. Und umgekehrt, denke ich. Ja. Und wie die dann ihre Mütter beschimpfen oder sonst was, und das geht gar nicht. Das ist, glaube ich, auch so eine deutsche Mentalitätssache, dass die dann sagen, ja, das ist nur Rap, das ist nur Rap, da kannst du machen, was du willst. Wir sind aber hier nicht beim Karneval, ja, wo du dann sagst, hier Büttenrednern, da kannst du mal was gegen die Politik sagen oder sonst was. Das geht gar nicht, finde ich so. Irgendwie Leute da...
Also du bist dann auch in diesem Punkt noch so in dieser alten Schule, so von wegen auf der, was man dir ins Gesicht feuert, auf der Bühne.
Falscher Spruch, Käferbruch.
Ja. Richtig, richtig. Ja. Disco-Brille, dies, das.
Genau.
Okay, ich meine, ich habe da so ein bisschen zwiespältiges Verhältnis. Ich denke schon, dass das so als Kunstform auch ein bisschen weitergetragen werden kann, aber...
Bis wohin geht das denn? Morley, bis wohin geht
das? Ich würde mich jetzt natürlich auch... Ja, Mutter, ja, wobei, ich würde mich drauf scheißen. Aber das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt auch nicht so dahinterher bin, jetzt da unbedingt auftreten zu müssen. Aber ich kann das natürlich aus seiner Perspektive verstehen. Wir sind noch aus der Generation, wenn das wie sind früher bei euch wahrscheinlich auch regelmäßig dann bei so, auch bei Freestyle-Battles ist dann eskaliert und große Keilerei.
Ja, eskaliert ist es nicht. Es ging schon vorher los. Ging dann gleich ab irgendwie. Deswegen sage ich, da hat man mehr Respekt dann schon gehabt. Es ging dann mehr um den Style und Flo halt und schon auch ein bisschen originell. Kannst ja auch jemand kreativ beleidigen, sage ich jetzt mal, als dann da immer das Gleiche. Jedes Mal diese Mutter und Dings. Und das kannst du ja einmal bringen, aber wenn es die ganze Zeit geht, ey, tu mir einen Gefallen.
Aber wenn diese Mutter-Diss, sag ich mal, in einer immer wieder anderen kreativen Form stattfindet, wäre das dann für dich plausibel oder geht es jetzt eigentlich nur um das Hurensohn-Wort zum Beispiel?
Ja, das trifft einen natürlich und deswegen das dann immer und die versprechen sich dann auch davon immer, dass das ganze Publikum, auch wenn es dann jünger ist oder sonst was, dass die dann alle krölen. Ich finde es ein bisschen unrealistisch so für mich.
Ist es auch
mich würde keiner so dissen und bellen. Ja? Also zumindest nicht so lange.
Ja. Also ist es auch unrealistisch, dich mal bei einem A Cappella Battle nochmal auf der Bühne zu sehen.
Nee, das wird auf definitiv nicht passieren, weil die Jungs, die sind auch auf der anderen Seite, muss ich da sagen, ich will es jetzt ja nicht nur negativ sehen, die sind auch wirklich sehr gut jetzt alle. Und
du hast doch gesagt, Finch magst du zum Beispiel.
Finch mag ich. Der hat nämlich auch mal so einen Spruch gebracht, von wegen, dann ging es dann um Gebetsteppich oder so. Wo ist da die Grenze? Hätte ich natürlich jetzt auch nicht so gebracht wie er, aber da muss ich ihm dann auch recht geben. Capital Bra, muss ich sagen, den habe ich nie so gefeiert von seiner Musik. Und dann aber, wo ich gesehen habe, wie er gebettelt hat, seitdem habe ich Respekt vor dem. Mhm. Und höre mir auch mal so seine Musik an.
Genau.
Wenn ich mal Tilly Tee genommen
habe. Wenn man nicht einschlafen kann.
Also Tillys, habe ich in Tablettenform mal genommen, aber da hatte ich wirklich Schmerzen.
Sehr gut, sehr gut.
Du weißt ja, das Schlimmste, was wehtun kann, ist das Herz. Ne?
Oh ja, oh ja. Das bricht in 1000 Teile. Dann ist es ein schönes Abschlusswort.
Herr Dilemma, ich bedanke mich.
Es war auch eine sehr schöne Woche in Frankfurt. Und ich hoffe, ihr versteht das, dass die Tonqualität diesmal nicht ganz so ist wie sonst. Aber ich will das ganze Format ja gerne in die Kneipen bringen und dann aus der Kneipe wieder zu euch nach Hause. Von daher, das war der erste Reale Kneipen-Podcast.
Und ich verabschiede mich auch.
Ich verabschiede mich, ich bedanke mich und Bis zum nächsten Mal.